Im Laufe der Jahre hat sich bei mir immer wieder dieser Gedanke eingestellt, könntest du dir vorstellen, an dem Urlaubsort, an dem du dich gerade befindest, auch mal länger zu leben, vielleicht ein halbes Jahr oder vielleicht tatsächlich auszuwandern? Und ich musste mir die Frage immer mit Nein beantworten, außer wenn ich meinen Aufenthalt auf den Seychellen nochmal so Revue passieren ließ. Und da war die Antwort immer uneingeschränkt Ja. Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen.
Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast.
Mein heutiger Gast hat sich also vor 35 Jahren in die Seychellen verliebt und diese Inselgruppe hat ihn lange nicht losgelassen, trotz unzähliger anderer Reisen, die er gemacht hat, dass er dann nach so langer Zeit dorthin ausgewandert ist. Ja, manchmal haben Länder diese magische Anziehungskraft. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Einfach aussteigen, Deutschlands größtem Auswanderer-Podcast. Ich bin Nikolaus Kreuter und ganz wichtig, in dieser Woche gibt es hier nicht nur eine Episode, sondern eine weitere Spezialfolge und zwar schon an diesem Samstag. Du weißt, in den Spezialfolgen tauchen wir tiefer in spannende Auswanderungsthemen ein und dieses Mal geht es um die Zukunft. Wir gehen der Frage nach, welche Länder sind vor allem aus klimatischer Sicht spannend zum Leben in den nächsten 20 bis 30 Jahren? Denn Naturkatastrophen wie Dürre, Brände, Stürme, Überflutungen und so weiter nehmen für uns alle spürbar zu. Und in manchen Ländern sind die Auswirkungen sehr krass und andere hingegen sind weniger stark davon betroffen. Und in der Spezialfolge am Samstag sprechen wir genau darüber. Also in welchen Ländern wird es in Zukunft noch ungemütlicher aus klimatischer Sicht und in welchen Ländern werden die Auswirkungen des Klimawandels nicht so stark zu spüren sein. Also ein spannendes Thema, sei dabei an diesem Samstag.
Mein Podcast.
Ja, nach bald 5 Jahren hier im Auswanderer-Podcast geht es heute zum ersten Mal auf die Seychellen. Dieses Archipel besteht aus insgesamt 115 Inseln und befindet sich östlich von Afrika. Und ganz ehrlich, wenn sich die meisten Menschen das Paradies vorstellen, dann sieht es wahrscheinlich genau so aus wie die Seychellen. Türkisblaues Wasser, weiße Sandstrände und Palmen, soweit das Auge reicht. Aber die Seychellen sind nicht nur ein Traumziel für Urlauber, sondern auch für einige Auswanderer. Rund 120.000 Menschen leben auf den Seychellen, der Großteil auf der Insel Mahé. Die Lebenshaltungskosten sind hoch, aber dafür lockt eben auch eine entspannte Lebensweise, tropisches Klima und eine kulturelle Vielfalt. Mein Podcast heute ist Horst Stüps. Er ist 2018 mit seiner Familie, seiner Frau und seinen 2 Kindern auf die Hauptinsel Mahé ausgewandert. Ursprünglich hatte er in Travemünde ein Unternehmen im Immobilienbereich. Auf den Seychellen wurde er zum Kaffeeimporteur und Hersteller von Recyclinggläsern. Wie es zu diesem beruflichen Wandel kam, warum er 35 Jahre mit der Auswanderung gewartet hat, wie er auch schwierige Phasen auf den Seychellen überstanden hat und warum diese Inselgruppe für ihn das absolute Paradies ist, das und noch viel mehr besprechen wir jetzt. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Horst.
Hallo Nikolas und vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast.
Ja, super, dass du da bist. Wenn du bei dir gerade aus dem Fenster schaust, was siehst du da aktuell? Es ist mittags.
Ja, die Sonne steht hoch. Vor mir liegt der Indische Ozean und strahlt durch ihn türkisblauer Farbe an und es ist ein recht ruhiger Tag. Ich fühle mich sehr wohl gerade in unserem kleinen Paradies im Paradies.
Ja, sag mal, lebst du direkt in einem Haus am Strand oder wie muss ich mir das vorstellen, wo du da bist?
Also wir leben ungefähr 15, 20 Meter oberhalb des Indischen Ozeans. Das Haus ist so ein bisschen zwischen die Granitfelsen gebaut und vor unserer Tür ist ein kleiner Strandabschnitt, so ein bisschen eingefriedet, auch mit einer Flutmauer. Das ist unser Private Beach Area sozusagen. Wobei auf den Seychellen eigentlich es keine privaten Strände gibt. Alle Beaches sind Public Beaches. Das heißt, jeder kann an jeden Strand. Wenn er nicht zu Fuß hinkommt, dann kann er es auf jeden Fall mit dem Boot. Die Inseln an sich könnten auch mal ein Privateigentum sein. Da ist es nicht so einfach. Aber die Strände, wie gesagt, sind auch vor den 5-Sterne-Häusern Public Beaches.
Ja, sehr cool. Also es gibt ja auch ein paar Fotos zu der Folge auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Wir starten jetzt mit deiner Geschichte zur Auswanderung auf die Seychellen und deine Liebe zu dieser Inselgruppe überdauert inzwischen bald 40 Jahre, denn du bist das erste Mal 1987 auf die Seychellen gereist. Wir erinnern uns, damals stand die Mauer noch. Wie leicht oder wie schwer war es zu der Zeit überhaupt, auf die Seychellen zu kommen?
Also diese Seychellen sind nicht nur heute, sondern waren es damals vielleicht sogar noch viel mehr ein exotisches Reiseziel. In irgendeiner, ich habe damals diese Zeitschrift Geo abonniert und in der gab es einen ausführlichen Bericht oder ein ganzes Magazin über die Seychellen und das hat mich so fasziniert und begeistert. Da habe ich gesagt, das müsste man doch irgendwie, wenn es sich irgendwie realisieren lässt, mal versuchen. Und ich war damals in einer recht guten wirtschaftlichen Situation und habe dann einfach 3 Wochen mal gebucht. Bei der langen Anreise war mir das irgendwie schon wichtig, dass man da nicht nur so eine Stippvisite macht.
Wie hast du denn die Seychellen damals eben 87 erlebt? Ich kann mir vorstellen, das war damals noch nicht so, also weil auch heute noch exotisch ist, aber wahrscheinlich nicht so ein Ziel, wo viele gleich Urlaub gemacht haben, oder?
Also der Tourismus hat ungefähr 20% von dem ausgemacht, was er heute mit rund 350.000, 400.000 Besuchern pro Jahr darstellt. Und dementsprechend gab es wenig Hotellerie, wenig Gästhäuser, ein paar Restaurants über die ganze Insel verteilt. Die Hauptstadt hat sich vielleicht architektonisch ein bisschen verändert, aber was sich im Wesentlichen verändert hat, sind nicht nur die Touristenzahlen, sondern vor allen Dingen der Verkehr. Auf Mahé gibt es, glaube ich, mittlerweile so gut 40.000, 50.000 Autos und das macht sich bemerkbar. Es gibt tatsächlich auf unserer Hauptinsel, der beschaulichen Insel Mahé, sowas wie eine Rush-Hour und morgens und abends auf die Straße zu gehen, bedeutet immer ein bisschen Geduld mitzunehmen.
Ja, bei deiner 3-wöchigen Reise, was hast du da alles erlebt und was hat dich damals so fasziniert an den Seychellen?
Naja, ich habe das damals auch schon klassisch empfohlene Programm gemacht mit Pralin, Ladique und natürlich Hauptinsel Mahé. Wir hatten uns damals für einen längeren Aufenthalt auf Mahé entschieden und haben dann Abstecher auf die beiden anderen touristisch am meisten genutzten Inseln gemacht. Haben auch die Insel Moyen besucht und noch so 1, 2, 3 andere Highlights, die sogenannte Mission Lodge, die Teefabrik etc. pp. So viel kulturelle Highlights gibt es auf den Seychellen nicht. Das absolute Highlight ist wirklich die Natur und der Ozean. Was uns oder mich damals ganz besonders beeindruckt hat, war eben diese überwältigende Natur. Man fühlt sich regelrecht geküsst von der Schönheit der Natur. Du fährst um eine Ecke rum, siehst türkisblaues Meer, dann siehst du dunkelblaues Meer. Es strahlt dich in 50 verschiedenen Farben an. Und wenn du ins Wasser gehst, damals, das war noch vor der ersten Korallenbleiche und vor dem Tsunami, war die Unterwasserwelt auch noch ein bisschen interessanter, bisschen farbenfroher. Es kommt langsam zurück, aber die weltweite Erhöhung der Temperaturen in den Ozeanen und auch Anfang der 2000er der Tsunami haben hier doch Spuren hinterlassen und wir hatten großes Korallensterben, große Korallenbleiche. Aber wie gesagt, langsam, ganz langsam, aber sicher kann man wieder was entdecken unter Wasser.
Hast du denn beim ersten Urlaub schon mal dran gedacht, dahin auszuwandern oder mit welchem Gedanken im Kopf bist du dann wieder ins Flugzeug nach Deutschland gestiegen?
Ich war ja noch wirklich relativ jung und das war mein erstes exotisches, wirklich Fernreiseziel. Und ich hatte schon noch so ein paar andere Ideen, dass man noch ein paar Länder auf der Welt sehen müsste, bevor man tatsächlich irgendwo anders sich niederlässt. Aber im Laufe der Jahre hat sich bei mir immer wieder dieser Gedanke eingestellt, könntest du dir vorstellen, an dem Urlaubsort, an dem du dich gerade befindest, auch mal länger zu leben? Vielleicht ein halbes Jahr oder vielleicht tatsächlich auszuwandern? Und ich musste mir die Frage immer mit Nein beantworten, außer wenn ich meinen Aufenthalt auf den Seychellen nochmal so Revue passieren ließ. Und da war die Antwort immer uneingeschränkt ja. Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Und das hat mich wirklich 35 Jahre lang begleitet, dieser Gedanke.
Bist du denn eigentlich, bevor du mit deiner jetzigen Frau 2013 zum Honeymoon auf die Seychellen gekommen bist, wie oft warst du dazwischen dann nochmal da?
Leider nur ein einziges Mal. Und dann war ich noch ein weiteres Mal im Indischen Ozean auf Mauritius. Das war auch wunderschön, aber Kein Vergleich zu den Seychellen. Es ist, es kann man eigentlich nicht vereinen. Es sind unterschiedliche Inselwelten.
Ja, du hast mir im Vorgespräch noch erzählt, dass du es damals schwierig fandest, jemanden zu finden, der so eine Auswanderung mitmacht. Dann bist du eben 2013 mit deiner Frau zum Honeymoon auf die Seychellen gereist. War das eigentlich so mit dem Hintergedanken, ich zeige jetzt mal, wie schön das ist, damit sie am Ende auch dahin auswandern will? Oder was war der Plan damals?
Nein, damals, also ich hatte eigentlich nur den großen Wunsch meiner Frau mal diese wunderbare Inselwelt zu zeigen. Natürlich so ganz tief im Hinterkopf hatte ich den Gedanken, vielleicht springt der Funke ja ähnlich über wie bei mir. Und dass sie an der Fremde immer interessiert war und auch schon, bevor sie mich kennenlernte, lange und besondere und abenteuerliche Reisen gemacht hat, habe mich eigentlich immer so ein bisschen positiv gestimmt oder optimistisch. Dass es aber gleich nach 3 Wochen bei ihr auch so geknallt hat, so gefunkt hat, damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Ich habe es gehofft, aber nicht damit gerechnet.
Ja, was ist denn dann auch passiert?
Also wir hatten eine wunderschöne Zeit. Wir hatten das Glück auch mit dem einen oder anderen Einheimischen ein bisschen Kontakt zu haben, mal in das Familienleben reinschnuppern zu dürfen. Und dann waren 3 Wochen zu Ende. Meine Frau steht auf der obersten Stufe der Gangway, bevor wir zurückfliegen. Dreht sich nochmal um, einen letzten Blick auf die Insel und dann kullerten ihr die Tränen runter. Und in dem Moment, da hat sie mein Herz kleine Kabriolen geschlagen und ich habe gedacht, ja, jetzt hast du sie, jetzt können wir tatsächlich mal über den Gedanken auswandern, ein bisschen intensiver diskutieren.
Ich kann mir das vorstellen, wie du innerlich so einen riesen Freudensprung gemacht hast, aber es natürlich so nicht gezeigt hast erstmal. Es war ja dann aber nicht so, dass ihr quasi nach Hause gekommen seid, sofort die Koffer gepackt habt, alles irgendwie, weil ihr habt ja auch 2 Kinder und seid dann sofort ausgewandert, sondern es hat ja 5 Jahre dann gedauert. Ihr seid 2018 gegangen.
Genau.
Warum hat es so lange gedauert oder was würdest du sagen, hat am Ende dann wirklich den Ausschlag gegeben, dass ihr dahin ausgewandert seid?
Also der Gedanke verfestigte sich schon wenige Monate nach unserer Rückkehr, dass wir es zumindest mal versuchen sollten, dort für eine überschaubare Zeit mal einen Anker zu werfen. Vielleicht ein halbes Jahr, vielleicht ein Jahr. Aber der Versuch hat uns schon sehr, sehr, sehr gereizt und dieses Land hat uns, ja, wie gesagt, gefangen genommen. Wir fühlten uns umarmt und nicht mehr losgelassen von dieser Welt. Und dann hatte ich aber natürlich das Geschäft und die 2 Kinder waren nicht 2 Kinder, sondern 7 Kinder. Wir sind eine Patchwork-Familie. Ich bin das 2. Mal verheiratet mit meiner Frau Dörte und ich habe seinerzeit 3 Mädchen mitgebracht. Meine Frau hat 2 Jungs mitgebracht. Dann haben wir einen gemeinsamen und dann hat sich noch ein weiteres Kind zu uns gesellt. Der beste Freund unseres ältesten Sohnes, der hat seine Mutti verloren und dann haben wir ihm angeboten, bei uns groß zu werden. Und so waren es dann 7 Kinder. 1 angenommenes und 6 selbstproduzierte.
Da ziehe ich aber meinen Hut. Das heißt, wie habt ihr das dann am Ende mit 7 Kindern eben geregelt? Aber ihr seid doch mit 2 ausgewandert, oder?
Richtig. Meine älteste Tochter hatte 2015 aufgrund einer tollen beruflichen Karriere die Möglichkeit, schon mit einem relativ jungen Alter ein Sabbatjahr zu nehmen. Das wollte sie auf den Seychellen verbringen. Ich habe sie dann 2015 besucht und so die ersten Bausteine gelegt, die ersten Gespräche geführt, wo, wie, wann, was wir organisieren müssten. Die Auszeit meiner Tochter auf den Seychellen war 6 Monate. Für einen 6-monatigen Aufenthalt mussten wir einiges mit dem Konsulat klären. Und dann haben wir unseren Kindern gesagt, passt mal auf, wir spielen tatsächlich mit dem Gedanken ernsthaft, mit dem Gedanken auszuwandern. Und wir würden euch gerne mal zeigen, was wir vorhaben. Und dann sind wir mit der ganzen Familie November, Dezember 2016 auf die Seychellen geflogen und haben unseren Kindern dann das Ziel unserer Träume gezeigt und versucht nahezubringen. Und dann unmittelbar nach Rückkehr haben wir unsere Firma auf den Seychellen gegründet. Und dann haben wir halt 1,5 Jahre gebraucht, um der Firma Leben einzuhauchen und vor allen Dingen auch in Deutschland alles so gut es ging abzuwickeln und ja, den Haushalt aufzulösen, die Kinder in eigenen Wohnungen unterzubringen und so weiter und so fort. Wir haben bis zur Auswanderung tatsächlich zusammengelebt in einem großen Haus in Travemünde und waren ein 9-Personen-Haushalt.
Und wie viele sind dann jetzt mit auf die Seychellen?
2 Jungs sind mitgekommen, der älteste und der jüngste.
Und die anderen waren dann alt genug und sind in Deutschland geblieben.
Ja, hatten andere Lebensziele, hatten andere Karrieregedanken, hatten einen entsprechenden Freundeskreis, soziale Bindung. Sie haben uns zwar mittlerweile alle besucht, oder sie waren alle mindestens schon ein-, zweimal hier, aber für eine Auswanderung hat das noch nicht gereicht. Das ist, man muss auch ja verstehen, dass die Kinder in Deutschland, in einem der tollsten Länder der Welt, egal was temporär da mal dann vielleicht nicht so gut läuft, aber in einem der weit entwickelsten Zivilisationen und kulturreichen Land der Welt, so alles möglich ist. Und dann kommt man auf die Seychellen, wo Kultur relativ klein geschrieben wird, wo einfach simple Events wie kleine Konzerte oder sowas doch relativ dünn gesät sind. Internationale Künstler verirren sich relativ selten hierher, insbesondere seit Corona. Vorher war es noch ein bisschen munterer. Aber da kann ich die Kinder schon verstehen. Bei uns hat es ja auch gedauert, bis wir nach über 50 Jahren Aufenthalt in Deutschland gesagt haben, so, jetzt wäre nochmal was anderes dran und das muss jetzt auch langsam losgehen, denn ansonsten spielt irgendwann der Arzt die wichtigste Rolle in deinem Leben und dann machst du so einen Schritt nicht mehr.
Du hast vorhin die Firma erwähnt, die ihr gegründet habt, bevor ihr dahin ausgewandert seid. Was war denn eigentlich mal der Plan? Also was wolltet ihr machen? Oder hattet ihr so viel Erspartes auch erstmal im Gepäck, dass ihr eigentlich ja erstmal gut ankommen konntet und erstmal gar nicht arbeiten musstet?
Naja, also wir waren uns der Tatsache bewusst, dass wir unser Arbeitsleben noch nicht beenden können und hatten das Gepäck nicht voller 500-Euro-Noten. Von daher war eine funktionierende Firma schon ganz, ganz wichtig. Und wir haben unsere Geschäftsidee dem sogenannten Seychelles Investment Board vorstellen müssen. Das ist sowas wie eine Handelskammer, staatliche Behörde, die dann deine Geschäftsidee prüft, ob sie nicht mit den Interessen der Seychelloise kollidieren. Es gibt verschiedene geschützte Gewerbe hier, die ein Ausländer nicht betreiben kann, insbesondere Kleingewerbe, einfach um die lokale Ökonomie am Leben zu halten und den Möglichkeiten zu geben, mit kleinem Gewerbe selbstständig zu sein. Also haben wir gesagt, was können wir machen? Ich komme aus dem Immobilienbereich. Das traue ich mir auf den Seychellen am Anfang nicht zu. Ich kenne die Inseln zwar als Tourist, aber nicht als Einheimische. Ich weiß nicht, wo die nächsten Hotels gebaut werden. Ich weiß nicht, was an Straßenbau geplant ist oder. Also haben wir gesagt, nach viel Überlegen, wir importieren Kaffee auf die Seychellen. Denn Kaffee ist eine absolute Mangelware zu der Zeit gewesen, als wir hier unsere ersten Urlaube gemacht haben, auch später. Kaffee ist ein Luxusprodukt. Die Seychelloise trinken mehr Tee als Kaffee. Und so haben wir eine Import-Export-Firma für Kaffee gegründet, die sich dann bis Corona so weit entwickelt hat, dass wir dann auch erstmals schwarze Zahlen schrieben.
Also du sagst das jetzt so, ich meine, also in meinen Ohren hört sich das erstmal so an, ein Immobilienentwickler, also eben einer, der sich auskennt mit Immobilien, wandert aus, das macht er aber nicht, weil er da irgendwie Gefahren sieht und sich da nicht so gut auskennt, aber Kaffee importieren geht dann.
Naja.
Oder hast du vorher schon Kaffeeimport gehabt?
Nein, ich hatte von Import-Export überhaupt keine Idee, keine Ahnung, ich habe sowas noch nie gemacht, nein. Aber ich bin Kaffeeliebhaber und das schon seit vielen Jahren. Ich trinke sehr, sehr gerne guten Kaffee und den gab es einfach nicht. Und wenn, dann zu völlig astronomischen Preisen. Und dann haben wir uns ein bisschen eingeschossen auf die nachhaltige Geschichte, sprich organischen Kaffee, also Bio-Kaffee zu importieren, war uns schon wichtig, weil wir wollten auf die Insel nicht nach irgendwelchen Verpackungsmüll mit irgendwelcher billigen Ware hier belasten, sondern wir haben gesagt, also wenn, dann sollte was sein, auf das wir Lust haben, wo wir dahinter stehen, wo wir mit Begeisterung auch das Produkt verkaufen können. Weil es es noch nicht gibt, könnten wir hier eine kleine Nische füllen und dazu eben Kaffeemaschinen und alles rund um den Kaffee. Also Kaffeemühlen, Milchaufschäumer, entsprechende Getränkekühlschränke, aber auch was weiß ich, Waffeleisen, Kreppeisen. Also alles, was zu einem Kaffee als Begegnungsstätte, also auch nicht nur als Getränk, dazugehört. Aber wie gesagt, learning by doing. Mein Sohn ist anderthalb Jahre in der Herstellerfabrik von Kaffeemaschinen tätig gewesen. Schon mit dem Gedanken, dass wir, wenn wir hier was machen, Kaffee importieren wollen und auch das entsprechende technische Zubehör dazu. Und dann ist es natürlich wichtig, dass da jemand ist, der in der Lage ist, sowas am Laufen zu halten, Reparaturen zu machen, aber auch ganz wichtig, regelmäßigen Service, also Wartung, Schläuche wechseln, Pumpen wechseln, Dichtung wechseln, Mahlwerke erneuern und so weiter und so weiter. Ja, und da hat mein Sohn sich dann technisch spezialisiert und die kaufmännische Seite habe ich mehr oder minder übernommen und meine Frau dann alles, was dazwischen liegt, insbesondere auch Public Relations.
Ja, sehr cool. Also da ein Familienunternehmen gegründet auf den Seychellen. Du hast es vorhin gerade gesagt, es kam dann die Pandemie, die Touristen sind weggeblieben, dann ist auch euer Umsatz eingebrochen. Und dann kamt ihr auf die nächste etwas verrückte Idee, nämlich aus alten Rumpflaschen, die zu recyceln und daraus Gläser zu machen.
Richtig.
Wie kam es dazu?
Eines schönen Abends haben wir uns dem lokalen Rum hier mal zugewandt, etwas intensiver vielleicht. Und am Ende des Abends gleitet mir so eine Flasche immer wieder durch die Hand und da steht ganz groß, so in erhabenen Lettern, Seychelles drauf. Ja, und ich hatte das kaum ausgesprochen, den Gedanken, dass man daraus doch eigentlich schöne Gläser machen könnte. Flaschen sind doch viel zu schade, um sie wegzuschmeißen. Da hatten wir auch schon den ersten Glasschneider organisiert und haben versucht, aus diesen Rumpflaschen Trinkgläser zu machen. Longdrinkgläser damals oder Wassergläser oder das klappte auch ganz gut und dann haben wir ein paar für uns selber gemacht und das erste Gathering, also die ersten Zusammenkünfte, die dann in Corona in kleiner Runde wieder erlaubt wurden, haben dann ein paar Gäste zu uns geführt und am Ende des Abends waren die Gläser weg.
Also eure Gäste klauen.
Ja, also nein, sie haben sie als schöne Erinnerung an diesen ersten Abend nach den Corona-Beschränkungen mit nach Hause genommen und ein anderer hat gesagt, Mensch, mein Trink war ja noch nicht leer, ich wollte das ja nicht stehen lassen, das ist ja... Na jedenfalls, wir haben uns darüber gefreut, dass die Gläser Anerkennung fanden und kurze Zeit später kam auch dann schon der erste Freund zu uns und hat gesagt, du, ich möchte heiraten, ich möchte gern für jeden meiner Gäste so ein Glas haben. Naja, haben wir gesagt, 20, 30 Gläser, ist ja kein Problem, machen wir dir gerne. Und hat er gesagt, nee, ich möchte größer heiraten, mach mir bitte 200 Gläser. Und damit war im Grunde genommen die Geschäftsidee geboren. Aus einer Bierlaune würde man in Deutschland sagen, hier sagt man aus einer Rumlaune heraus, ist das dann beim Rumlamentieren von einer DIY, Do-it-yourself-Geschichte zu einem zweiten Standbein unseres Business geworden.
Also ich finde das eine ganz tolle Idee. Das zeigt vor allen Dingen eben auch so euren Erfindergeist, wie man auch aus schwierigen Situationen sich da wieder hinaus bewegt mit einer neuen Idee. Wie gesagt, ich verlinke das in den Shownotes in der Folgenbeschreibung, das unbedingt mal anschauen. Wir wollen jetzt so von deiner Geschichte, von eurer Auswanderungsgeschichte noch so ein bisschen mehr zu den Seychellen sprechen und zwar mal noch so ein bisschen zur Kultur. Ich habe gesehen, ich war einmal auf den Seychellen. Da ist mir auch eben aufgefallen, ganz unterschiedliche Einflüsse in Afrika, Asien, Europa. Wie würdest du so die Einheimischen beschreiben, die da leben und die ja auch für euch arbeiten?
Also es ist schon ein afrikanisches Land. Wir haben aber tatsächlich ein Vielvölkermix auf den Inseln. Durch die geografische Lage haben wir hier natürlich indische Einflüsse, chinesische Einflüsse, natürlich auch von der arabischen Halbinsel entsprechende Einflüsse und durch die Kolonialzeit zunächst Franzosen, dann Engländer, aber mittlerweile auch ein paar Deutsche. Es sind nun nicht so viele Deutsche, aber so um die 80, 100 Deutsche halten sich doch mehr oder minder regelmäßig hier auf. Also es ist wirklich ein im positiven Sinne ein Multikulti-Land, in dem hier scheinbar keiner in Konkurrenz zum anderen steht und auch die unterschiedlichen Religionen sehr tolerant und fast schon liebevoll miteinander umgehen. Also vielleicht ist das die besondere Kultur der Seychellen, dass sie multikulturell tatsächlich leben.
Wir machen eine kurze Pause hier im Gespräch. Es geht gleich weiter. Ich möchte dir nur kurz meinen Podcast-Werbepartner vorstellen, denn weißt du, was mir wieder aufgefallen ist? Es ist ja schon Juni. Das erste halbe Jahr ist bald rum und viele freuen sich auf den Urlaub. Und auch wenn wir uns im Urlaub entspannen wollen, möchten die meisten doch auch digital erreichbar bleiben. Mails checken, Fotos posten, Google Maps nutzen und so weiter. Doof ist nur, dass viele das erst merken, wenn sie im Urlaub plötzlich kein Netz mehr haben oder das teure Roaming von ihrem Mobilfunkanbieter buchen müssen. Und hier kommt unser Werbepartner ins Spiel. Mit Zaily kannst du dir diesen Stress sparen. Einfach ein günstiges Datenpaket vorher buchen, die eSIM dann aktivieren und du bist vor Ort sofort im schnellen und sicheren Internet in über 200 Ländern. Mit dem integrierten Adblocker sparst du sogar noch bis zu 80% deines Datenvolumens, weil unnötige Werbung geblockt wird. Und das Beste kommt jetzt, mein Code einfach aussteigen bringt dir auch noch 15% Rabatt. Lad dir jetzt die Zaily App vor deinem Urlaub herunter. Den Link und alle Infos findest du wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's zurück ins Gespräch. Sprachlich noch. Ich habe gelesen, Seychellen Kreol wird gesprochen hauptsächlich, aber auch Englisch und Französisch. Was davon sprichst du oder wie kommunizierst du auf den Seychellen?
Also ich bin kein Sprachgenie. Zahlen sind mir immer leichter gefallen als Sprachen. Ich komme im Englischen sehr gut zurecht. Insbesondere beim Business-Englisch muss ich aber doch das eine oder andere Mal den Übersetzer bemühen oder Hilfestellung erbitten. Aber im Großen und Ganzen mit Englisch komme ich überall durch, denn wir haben ja, wie gesagt, drei Landessprachen, Französisch, Englisch und vor allen Dingen das Seychellen-Kreol. Das Seychellen-Kreol ist, manche Leute sagen, das ist schlechtes Französisch. Das ist so eine Mischung aus afrikanischen Sprachen und Französisch. Das ist die Mundart, in der sich die Sklaven, die die Franzosen mit auf die Inseln gebracht haben, verständigt haben, um auch von ihrem Lehnsherr nicht unbedingt zwingend immer verstanden zu werden. Das ist auch die Sprache, in der die landestypische Musik oder der Sklavengesang, Mucha heißt der, gesungen wird, mit Trommeln begleitet am Lagerfeuer. Kann man sich einhören, ich verstehe das eine oder andere Begrüßung und wie geht's dir, das schaffe ich auf jeden Fall schon auf Kreol. Wenn die Kommunikation dann intensiver wird, dann bitte ich immer aufs Englisch umzuschwenken. Das können nämlich tatsächlich alle hier. Und Französisch ist wird auch viel gesprochen, aber ist nicht mehr so populär wie vielleicht noch vor, weiß ich nicht, wie viele Jahren. Also überwiegend Englisch und Kreol.
Jetzt, wer schon mal auf den Seychellen im Urlaub war, und du hast ja vorhin auch gesagt, am Anfang, die Inselgruppe oder das Archipel ist ja nicht gerade bekannt, dass das jetzt irgendwie so eine günstige Urlaubsgeschichte ist, sondern es ist ja schon relativ teuer, wenn man da auch Urlaub macht, auch gerade in den Hotels. Wie erlebst du das jetzt eben seit 2018 so mit den Lebenshaltungskosten auf der Insel, also wie teuer ist es da zu leben? Eben ihr lebt jetzt in einem Haus, ne? Also wenn ich jetzt da was mieten will oder wenn ich jetzt so einkaufen gehe und so, wie verhält sich das im Vergleich zu den Preisen aus Deutschland?
Man muss sich darüber im Klaren sein, dass rund 85% aller Güter, die auf den Seychellen gehandelt werden, insbesondere auch Lebensmittel, tatsächlich importiert werden müssen. Also entweder kommt der große Containerfrachter und liefert entsprechendes ab, oder aber, wie wir unseren Kaffee transportieren, in den Bäuchen der Flieger, der Touristenflieger, ist immer noch ein bisschen Platz für ein bisschen Fracht. Da kommt dann hochwertige Güter oder auch sensible Gemüse oder Fleisch mit den Touristenfliegern letztendlich auf die Insel. Das macht natürlich die Ware, bevor sie hier in den Regalen liegt, schon mal fast doppelt so teuer, wie sie in Deutschland im Großhandel angeboten wird. Und dann kommt es darauf an, was du importierst. Es gibt Einfuhrumsatzsteuer, ist vergleichbar mit einer deutschen Einfuhrumsatzsteuer oder Mehrwertsteuer. Und dann gibt es auf bestimmte Produkte auch Zölle. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Leben auf den Seychellen ist merklich teurer als in Europa oder in Deutschland. Allerdings änderst du dein Konsumverhalten auch mit zunehmender Aufenthaltsdauer. Wir essen natürlich kaum europäische Früchte, Erdbeeren zum Beispiel oder etwas in der Art. Wir essen eher lokale Früchte. Wir freuen uns in der Saison über Passionfruit oder Passionsfrucht oder ich glaube in Deutschland sagt man Maracuja. Oder wir haben Avocados direkt vor unserer Küche steht ein Avocadobaum. Wenn die Zeit reif ist und das ist gerade soweit, dann gibt es Avocado in jeder Form und Farbe. Oder wir haben Mangos oder die grünen Orangen. Dementsprechend kann man sich auch so ernähren, dass es bezahlbar ist. Wenn ich allerdings auf meine europäischen, auf deutsche Gewohnheiten nicht verzichten will, dann wird's teuer.
Aber jetzt mal abgesehen so vom Essen und so, auch wenn ich jetzt da zum Beispiel eben was mieten will oder mir ein Haus kaufe, gibt es da überhaupt was oder ist es eh schwierig, da was zu finden?
Nee, man findet schon was. Also wir sind auf die Seychellen gekommen und dann zweimal umgezogen. Das erste Mal haben wir in einem recht schönen, aber platzmäßig etwas beschränkten Haus gelebt. Das war so ein bisschen Kompromiss. Dann haben wir eigentlich unser Traumhaus gefunden, hat aber nicht so ganz gepasst mit unserer Hundeliebe. Der Vermieter konnte sich nicht damit erwärmen, dass unsere Hunde auch im Haus sich aufhalten und nicht nur im Zwinger oder draußen. Dann haben wir dort relativ schnell die Segel gestrichen und sind dann in dieses jetzt beschriebene Objekt gezogen, das direkt am Meer liegt oder fast direkt am Meer liegt. Hier dürfen wir mehr oder minder so sein, wie wir sind. Wir haben mittlerweile einen ganzen Sack voll Hunde, keine Zuchthunde, alles gerettete Hunde von den Stränden hier. Wir haben hier eine recht große Hundepopulation und diese armen Seelen, diese Streuner, die ja haben bei uns ein Zuhause gefunden.
Kannst du noch was sagen, wenn man jetzt ein Haus mieten will oder eine Wohnung, was das ungefähr kostet?
Es kommt natürlich darauf an, in welche Ecke man zieht. Also wenn man so wohnt wie wir, dann muss man je nach Ausstattung des Hauses zwischen 1.000 und 2.500 für ein 2- bis 3-Zimmer-Haus bezahlen, also Euro, ja. Bei 1.000 oder 1.200 Euro hast du eher eine eingeschränkte Erwartungshaltung, was Mobiliar oder Küche oder sowas anbetrifft. Bei 2.500, 3.000, 3.500 Euro, da darfst du schon in jedem Zimmer eine Klimaanlage erwarten. Naja, das ist halt wie in Deutschland. Also die Immobilienpreise sind im weitesten Sinne vergleichbar. Je schöner du wohnen möchtest, je exklusiver du wohnen möchtest, desto mehr musst du in die Tasche greifen. Man kann auch Immobilien nach einer kurzen Unterbrechung, nach einem Memorandum, was der aktuelle Präsident bei Amtsantritt ausgesprochen hat, ist es jetzt wieder möglich, Immobilien zu kaufen. So Seeblick-Immobilien, kleinere Seeblick-Immobilien fangen an bei 500.000 Euro. Nach oben hin gibt's keine Grenzen auf der Richterskala. Aber es ist schon, was Immobilienpreise anbetrifft, ob Miete oder Kauf, westliches Niveau.
Hast du aber so generell eben mit dem, was ihr einnehmt und mit dem, was das Leben da kostet, sagst du auch, das ist es mir auf jeden Fall wert. Also ich kann gut davon leben und lege auch noch ein bisschen was zur Seite.
Also mit dem zur Seite legen ist im Moment nicht so ganz einfach. Wir strampeln jeden Tag ein wenig, aber wir kommen im Großen und Ganzen klar. Mit 4 Personen einmal im Jahr nach Deutschland zu fliegen, ist im Moment leider nicht möglich. Das ist aber auch völlig okay so. In unregelmäßigen Abständen fliegt mal einer von uns rüber. Aber meiner Frau und mir, unserem ältesten Sohn, ist das Leben hier so wichtig und so wertvoll, dass wir das nicht als großen Verzicht empfinden. Unser Jüngster hat noch ein bisschen Ambitionen, die Welt ein bisschen kennenzulernen, logischerweise. Der Jüngste ist jetzt 15 Jahre alt. Da kommt noch was. Der möchte noch, wie gesagt, ein bisschen was sehen, kennenlernen. 15 Jahre? Gar nicht wahr. 16 ist er. Entschuldigung, jetzt habe ich ihn jünger gemacht, als er ist. Und das in dem Alter, das geht natürlich gar nicht.
Wenn er das hört, das geht aber gar nicht. Weil ich habe es auch in der Anmoderation gesagt, die Insel ist ja von der Größe so groß wie Sylt, glaube ich, sogar noch einen Ticken kleiner von der Fläche her.
Ja, so Fehmarn ungefähr, glaube ich, ist so annähernd so.
Man kriegt ja dann auch irgendwann ja Inselkoller. Oder was würdest du sagen, sind so ein bisschen die Schattenseiten an dem Leben auf den Seychellen?
Ja, ich kann das nur nochmal wiederholen. Ich hatte das Glück, in meinem Leben viele Reisen machen zu dürfen. 30, 40 Länder, 45 Länder, ich weiß es nicht genau. Zumindest mal so ansatzweise kennenzulernen. Mir fehlt das Reisen nicht mehr. Ich habe auch keinen Inselkoller. Ich fühle mich derart wohl, wenn ich aus dem Fenster schaue, wie gesagt, oder wenn ich mich ins Auto setze, irgendwelche Kunden besuche oder dem Glasgeschäft in welcher Funktion auch immer nachgehe. Also wir machen aus den Flaschen diese berühmt-berüchtigten Gläser, die hole ich auf der ganzen Insel ab, von verschiedenen privaten Haushalten, von Hotels, Bars, Restaurants. Das heißt, ich bin mindestens 2-mal in der Woche unterwegs, vielleicht auch 3-mal. Und wenn ich dann um die Hauptinsel herumfahre, wir haben fast umlaufend eine Uferstraße. Also ich fühle mich einfach nur gut dabei. Ich fühle mich umarmt und nicht mehr losgelassen. Das ist einfach was ganz Besonderes, hier leben zu dürfen. Ich bin dafür jeden Tag dankbar und ich glaube, da spreche ich auch für meine Frau.
Was gibst du Menschen mit, die jetzt hier zuhören und vielleicht auch schon mal auf den Seychellen waren und sich vorstellen könnten, da zu leben? Also welche Tipps vielleicht auch so dahingehend, welche falsche Vorstellung sollte man nicht haben oder was für ein Typ sollte man sein, um da leben zu können?
Fatalismus ist nie ein guter Berater, aber einen gewissen Gleichmut sollte man doch mitbringen. Klimabedingt wahrscheinlich. Da haben wir ja eine Mentalität, die wirklich fernab der Deutschen ist. Es geht alles etwas langsamer. Es ist auch keiner böse, wenn du etwas langsamer bist. Wenn du dich um 3 verabredet hast und du bist um 2:45 noch nicht da, ist das nur ein ganz wenigen Ausnahmesituationen ein Problem. Die meisten nehmen sich sogar das Recht raus, eine halbe Stunde oder eine Stunde später zu kommen. Gut, wenn sie eine Stunde zu spät sind, dann sagt man so, jetzt können wir anfangen zu warten. Aber das ist so eine gewisse Grundeinstellung, das Leben zu leben und die Arbeit als solche zu sehen, wie man das eigentlich sich in Deutschland auch immer sagt. Ich lebe nicht, um zu arbeiten, sondern ich arbeite, um zu leben. Aber das wird hier wirklich konsequenter umgesetzt. Hier spielt Familie eine große Rolle. Bei unseren Mitarbeitern merken wir das natürlich ab und zu mal, wenn ein Kind krank ist oder wenn die Großmutter ins Krankenhaus muss oder wenn sich der Bruder den Arm gebrochen hat, dann rennt die halbe Familie mit ins Krankenhaus. Dummerweise auch immer wieder unsere Mitarbeiter. Und du musst das mit einem gewissen Langmut handeln, du musst eine gewisse Geduld mit an den Tag legen, du musst damit umgehen können, das musst du lernen. Wenn du glaubst, du kannst mit deutscher Geschwindigkeit hier dein Geschäft bewirtschaften, wirst du an deine Grenzen stoßen. Mag sein, dass das der eine oder andere erfolgreich umsetzt, aber die meisten, die mit großen Erwartungen und deutscher Wertarbeit und deutscher Schnelligkeit hierher gekommen sind,
die sind wieder zurück.
Sind nicht zwingend glücklich geworden. Also wir kennen hier auch einige, die haben lokal geheiratet, also eine Einheimische geheiratet, haben dann ein bisschen Häuser gekauft, machen dann kleine Gästehäuser für Fremdenvermietung. Aber das Bewirtschaften, das fängt mit der Putzfrau an, geht über die Gartenpflege und sämtliche Handwerksleistungen, das können manche Leute wirklich nicht ertragen, dass sie warten müssen, dass sie nicht hofiert werden für ihren Handwerk. Gut, ich meine, Handwerksleistungen in Deutschland, habe ich mir sagen lassen, lassen wir mittlerweile auch ein bisschen auf sich warten, aber im Großen und Ganzen geht es hier um diese Grundeinstellung. Wenn du irgendwelche Anträge stellst, irgendwelche Behördengänge zu machen hast, manchmal hast du Glück, es geht sofort, aber manchmal wartest du 3, 4, 5, 6 Mal so lange wie dein Nachbar. Das ist halt so, das ist nicht persönlich zu nehmen, das ist, richtet sich nicht gegen dich, es war halt was anderes wichtiger. Ja, und vielleicht ist es auch ganz gut, wenn man sich hier mit etwas mehr Respekt begegnet, als man das vielleicht manches Mal in Deutschland oder vielleicht speziell oder allgemein in Europa macht. Hier jemanden anderen zu kritisieren, kann schnell mal im falschen Hals geraten. Man muss ihn ja nicht beklatschen für das, was man nicht gut findet, aber man muss ihn auch nicht zwingend kritisieren und schon gar nicht niedermachen. Das kann schon mal in die falsche Richtung gehen. Aber das sind Umgangsformen, die sind von Land zu Land irgendwie ein bisschen verschieden. Hier, wie gesagt, spielt das Leben die größte Rolle und der Respekt untereinander.
Siehst du denn eigentlich Chancen für Leute, die dahin auswandern wollen? Also gibt's da Jobs für Einwanderer? Sollte man sich da unbedingt selbstständig machen? Siehst du da irgendeine Möglichkeit?
Sicherlich gibt's hier Jobs, insbesondere im Tourismus. Wir haben rund 70-80% aller Beschäftigten leben vom Tourismus hier. Da gibt's immer mal interessante Stellen, vor allen Dingen auf der Management-Ebene, F&B-Manager, Manager, aber auch im Küchenbereich. Gute Köche werden hier auch immer gesucht. Nun, wir haben 400.000 Touristen im Jahr. Du darfst das nicht überbewerten. Das ist eigentlich eine Kleinigkeit im internationalen Vergleich zu anderen Inseln. Guck dir nur mal Mallorca an. Die haben ein Vielfaches, Millionen von Anreisen jedes Jahr. Von daher sind die Zahl der Jobs hier relativ dünn gesät. Aber wenn man sich interessiert, wenn man sich bewirbt, wird man meistens auch sein Interview oder sein Vorstellungsgespräch bekommen. Selbstständig machen, ja, gute Idee. Kann aber nur empfehlen, vorher ein paar Reisen hierher zu machen, um sich überhaupt mal zurechtzufinden. Und dann einen Termin mit Auswanderern und dann im zweiten Step in jedem Fall auch mit dem SIB zu führen, also dem Seychelles Investment Board, das offen ist für jede Investition, aber dir schon im Grunde genommen ganz klar aufzeigen kann, was benötigt wird, was man gerne sehen würde und was tatsächlich unmöglich ist für einen Ausländer zu machen. Ja, herkommen, die Insel erfahren, erleben, auch mal mehr als 2-3 Wochen, um auch irgendwo mal das Gefühl von Alltag zu kriegen. Und dann stehe ich gerne für weitere Gespräche zur Verfügung.
Ja, super. Ja, vielen herzlichen Dank für die vielen Tipps und auch natürlich für das Angebot. Ich finde das immer sehr wertvoll, gerade eben auch von jemandem, der jetzt seit 7 Jahren bereits auf der Insel lebt. Wenn wir zum Ende hin noch so ein bisschen in eure Zukunft schauen. Ich stelle immer die Frage, wenn wir in 2 Jahren nochmal sprechen, wie sieht dein Leben aus? Vielleicht erweitern wir die 2 Jahre um noch ein paar mehr. Also was für Ziele, was für Wünsche habt ihr noch? Du hast mir mal im Vorgespräch gesagt, dass du mit den Füßen voran die Insel verlassen willst. Gibt's dazwischen noch was anderes?
Naja, also ich bin 63er Jahrgang. So viel Pläne für weitere Abenteuer habe ich nicht. Ich glaube, ich habe meinen Sehnsuchtsort gefunden und meine Frau auch. Und wir würden gerne hierbleiben und hier auch gerne alt werden. Schön wäre es, wenn wir unsere geschäftliche Situation etwas stabilisieren könnten und vielleicht unser Importgeschäft etwas erweitern könnten. Auch beim Glasgeschäft haben wir noch Investitionsmöglichkeiten. Da suchen wir oder werden wir in naher Zukunft mal versuchen, interessierte Crowdfunder zu finden, die Lust haben, uns zu unterstützen. Wir würden das gerne auf etwas noch professionellere Beine stellen, um nicht nur letztendlich Souvenirs herzustellen oder besondere Glasartikel, sondern aus recycelten Gläsern oder Flaschen auch alltagstaugliche Gläser herzustellen, die für kleines Geld angeboten werden. Dafür müssen wir aber unsere Firmeninfrastrukturen investieren und das ist aus dem laufenden Geschäft im Moment nicht so ganz ohne weiteres möglich. Wir haben ein paar Gespräche schon geführt, aber wie gesagt, man muss hier sehr viel Geduld haben. Und in der üben wir uns im Moment, während wir unser Business Case mal wieder überarbeitet haben, ein bisschen aufgefrischt haben und hoffen, dass wir jetzt ein bisschen vorankommen.
Und wahrscheinlich dann noch ganz viele Sonnenuntergänge genießen könnt, so ein, wie du mir, glaube ich, heute Morgen per Video geschickt hattest.
Das war ein Sonnenaufgang, mein Lieber.
Ach, das war ein Sonnenaufgang?
Ja.
Mein Gott. Ist das jeden Tag so?
Nein, nicht jeden Tag so. Also wenn Wolken sind, dann ist es grau in grau. Aber wenn die Sonne aus dem Meer krabbelt, ist es meist farbenfroh. Und oft auch, wenn sie im Meer versinkt. Manchmal gibt es am Horizont viele Wolken. Über dir ist es zwar stahlblauer Himmel, aber nicht immer ist es so spektakulär wie die Bilder von heute, die ich dir gesandt habe. Wir haben ja, wie gesagt, mittlerweile 9 Hunde oder sind es 10, mit denen müssen wir morgens raus. Und das ist dann, ja, Sonnenaufgang, die allerbeste Zeit. Da ist noch wenig los am Strand, da sind keine Gäste, keine Touristen. Da können wir mit den Hunden ordentlich laufen oder die Hunde können laufen und wir schauen manchmal hinterher. Aber so entstehen dann solche Bilder. Und das ist schon ein toller Start in den Tag, wenn du so von der Sonne wachgeküsst wirst, wie auf den Bildern zu sehen waren heute.
Ja, lieber Horst, vielen herzlichen Dank für die Einblicke in eure Auswanderung auf die Seychellen. Das war hier wieder mal eine Premiere hier im Podcast von Einfach Aussteigen. Danke für deinen Besuch. Ich wünsche dir einen ganz tollen Sommer mit wunderbarem Wetter und alles Gute.
Ich danke dir. Für dich ein gleiches und bis bald irgendwann mal.
Das war die Auswanderungsgeschichte von Horst Stübs, der 2018 sein altes Leben in Deutschland hinter sich gelassen hat und auf den Seychellen neu durchgestartet ist. Du siehst also, was alles möglich ist, wenn man den Schritt wagt und einfach macht. Die tollen Fotos von den Seychellen gibt es natürlich auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen und in der Facebook-Gruppe zu sehen. Die Links dazu findest du in den Shownotes und der Folgenbeschreibung. Und jetzt interessiert mich natürlich sehr, wie hat dir diese Folge gefallen? Hinterlass mir doch einen Kommentar bei Spotify und sehr gerne auch eine Bewertung. Da freue ich mich immer sehr darüber. Ja, vielen Dank jetzt fürs Hören. Ganz wichtig, es gibt, wie schon erwähnt, eine neue Spezialfolge in dieser Woche hier im Podcast von Einfach Aussteigen und zwar an diesem Samstag. Verpasst diese Episode nicht, denn es geht um die Länder, in denen man aus klimatischer Sicht in der Zukunft noch gut leben kann. Ich freue mich also, wenn du am Samstag auch dabei bist, also am heiligen Wochenende. Bis dahin, alles Gute, ciao.